Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Nach wie vor haben wir hohe Corona-Inzidenzen in Deutschland. Viele trösten sich ja damit, dass eine Omikron-Infektion zumindest für Geimpfte meistens mild verläuft. Dabei geraten aber mögliche Langzeitfolgen der Erkrankung aus dem Blick. Vor denen warnt mein Gast Mia Diko. Die Statistik führt sie als Genesene, doch gesund ist sie deshalb nicht. Mia Diko leidet unter Long-Covid. Was das bedeutet, das wird sie uns erzählen. Guten Morgen, Frau Diko.
Guten Morgen.
Auf Ihrer Facebook-Seite, da habe ich ein bisschen gestöbert, unterschreiben Sie, Sie haben lange gehadert, den Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen. Was für Bedenken hatten Sie?
Das ist eine komplexe Frage. Ich kann sagen, unter anderem musste ich mich erstmal orientieren. Ich musste erstmal für mich selber rausfinden, was ich da eigentlich habe und was mein Problem ist. Und mit dieser Erkrankung geht ja auch ein Stigma einher. Das ist wie ein Damoklesschwert, das über einem schwebt. Man weiß nicht genau, wie lange man ausfallen wird. Man weiß nicht, ob sich die Krankheit noch verschlimmert. Man weiß gar nicht, wie leistungsfähig man bleiben kann. Für die Arbeitgeber ist das eine sehr unsichere Situation. Das war ein Teil meiner Problematik. Und der andere war aber auch, dass ich Angst hatte, dadurch, dass ich so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe, durch meinen Beruf und meine Tätigkeit, dass Leute mir das vielleicht so auslegen, dass sie denken, ich möchte damit jetzt irgendwie so eine Art Aufmerksamkeit für meine Person erregen. Und das ist das Letzte, was ich ehrlich gesagt möchte im Moment. Ich möchte, dass diese Erkrankung erforscht wird. Und ich habe auch irgendwann gedacht, es ist auch Quatsch, es nicht zu erzählen. Weil es ist ja auch seltsam, wenn all meine Arbeitgeber das wissen und ich es aber nicht nach draußen kommunizieren darf. Ich habe irgendwann das als Gefängnis empfunden.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Mia Diko, die sich vor ziemlich genau 2 Jahren mit dem Coronavirus infiziert und seitdem mit den Folgen zu kämpfen hat. Im März 2020 war das, da sind sie erkrankt. Wie schwer hat es sie denn damals getroffen?
Man würde sagen, ich hatte einen moderaten Verlauf. Ich war nicht hospitalisiert. Ich hatte das Ganze aber ungefähr 6 Wochen lang. Es ist ganz schwierig eigentlich zu sagen, wann es aufgehört hat. Im Grunde hat es nie aufgehört. In meinem Fall gingen die Spätfolgen ziemlich nahtlos sozusagen weiter. Ich war an 2 Punkten während meiner Akutphase ambulant im Krankenhaus. Es war aber Glück, dass ich sozusagen überhaupt im Krankenhaus war, denn dort wurde ich nur getestet. Das heißt, nur durch diesen ambulanten Besuch in der Notaufnahme habe ich jetzt diesen Nachweis, über den ich extrem dankbar bin, weil mir sonst sehr viele Wege nicht offen gewesen wären.
Vor 2 Jahren war natürlich auch noch eine ganz andere Situation. Da gab es nicht überall Testzentren und da gab es natürlich auch noch nicht so viele Tests. Sie sagen, seitdem ist es im Prinzip nie wieder richtig gut geworden. Vielleicht, weil Sie auch gerade gesagt haben, als jüngere Patientin, also Sie sind Anfang 30. Mhm. Was für Symptome sind das, mit denen Sie zu kämpfen haben?
Also das Vorherrschendste oder das Bestimmendste, also mein Leben Bestimmende, ist die chronische Fatigue. Damit einhergehend, das nennt sich Post-Exertional Malaise, kurz genannt PEM. Das ist eine Belastungsintoleranz und bedeutet übersetzt Verschlimmerung nach Belastung. Und das kann man sich so vorstellen, ich bin generell sehr kraftlos. Ich wache schon mit einem kaputten Akku sozusagen auf, der ist nicht komplett aufgeladen. Aber immer wenn ich dann versuche, mit dieser Restenergie irgendwas zu tun und mich dabei überanstrenge, also über mein Energieniveau zu gehen, das ich habe, dann verschlechtere ich mich. Und wenn das passiert und ich so einen Crash habe, dann falle ich manchmal Tage oder sogar wochenlang aus.
Was sind das dann für Überanstrengungen, wo Sie sozusagen dann über das Niveau gehen, wo es dann schwierig wird oder anfängt dann schwierig zu werden?
Das ist eben leider total unterschiedlich, je nachdem, wie mein generelles Niveau gerade ist. Und das ist auch das, was es so unglaublich schwer macht, zu lernen, Pacing, so nennt sich die Management-Strategie, dagegen sozusagen umzusetzen. Pacing heißt, ich mache nie mehr, als ich überhaupt kann. Und das ist aber leider jeden Tag ein bisschen anders. Wenn ich schlecht geschlafen habe, dann fehlt mir ein gewisses Energielevel. Zum Beispiel, oder wenn ich irgendwas Falsches gegessen habe, was ich nicht vertragen habe, wenn ein Infekt on top irgendwie noch da ist oder irgendwelche Störfaktoren grundsätzlich da sind, dann habe ich noch weniger Energie, als ich sag mal normalerweise. Das ist wirklich in Anführungsstrichen. Und dann kann es sein, dass, wenn es mir generell schon nicht gut geht, dass das Gespräch heute mit Ihnen morgen einen Crash auslöst. An guten Tagen schaffe ich vielleicht das Gespräch hier mit Ihnen und schaffe es noch, mir was zu essen zu machen. An sehr guten Tagen könnte ich dann vielleicht auch noch Körperpflege betreiben und ein paar E-Mails schreiben. Also es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie mein Grundzustand ist. Und dann, wenn man einen Crash hat, dann ist häufig wirklich nur noch möglich, auf Klo zu gehen. Und alles andere ist zu viel.
Das ist ja dann nochmal ein wahnsinniger zusätzlicher Stress, weil ich nie genau weiß, wann überfordere ich mich.
Ja, ich sag mal so, man lernt das immer besser einzuschätzen, aber ich habe es jetzt schon 2 Jahre und für mich ist es bis heute nicht so einfach, das einzuschätzen. Also es gibt auch Dinge, die kann man einfach nicht steuern, die sind nicht innerhalb der eigenen Kontrolle. Ich habe jetzt, ich sage das mal ganz in Anführungsstrichen, das Glück, dass ich zum Beispiel keine Kinder habe. Kinder sind Faktoren, die kann man ja nicht kontrollieren. Man kann ja nicht sagen, oh, mein Kind wird jetzt immer perfekt funktionieren und immer um 8 Uhr abends schlafen gehen und morgens um 10 Uhr aufwachen und dann nimmt es sein Essen ein und dann geht es zur Schule und alles funktioniert. Und das möchte ich auch nochmal betonen, es gibt leider auch Zustände innerhalb von Long-Covid, da kann man noch so diszipliniert alles beachten. Es kann trotzdem einfach passieren.
Einige Patientinnen und Patienten berichten ja auch, die ähnliche Symptome haben, wenn sie dann zum Arzt gehen oder zur Ärztin, dass sie erstmal nicht richtig ernst genommen worden sind. Wie war das bei Ihnen?
Das war genau gleich. Ich hatte eine Hausärztin damals, die mit postviraler Fatigue nicht vertraut war. Das kann man ihr auch gar nicht zum Vorwurf machen und vielen anderen ÄrztInnen auch nicht. Das ist einfach nicht Teil der Lehre. Das heißt, es wird im Studium einfach nicht thematisiert. Und es ist bis heute eben ein Thema, das extrem unterforscht ist und auch marginalisiert wurde historisch. Das heißt, es gibt einfach unglaublich wenig ÄrztInnen, die sich damit überhaupt beschäftigen. Und so ging es mir auch. Ich habe echt hart monatelang gekämpft darum, dass ich einen Termin in der Charité-Fatigue-Ambulanz bei Professor Scheibenbogen bekommen konnte. Und das auch wirklich nur auf mein eigenes Engagement hin, meine eigene Recherche. Damals hat man einfach nicht im Ansatz gewusst, sozusagen, was Long-Covid sein könnte. Ich war relativ früh in einer Selbsthilfegruppe, wo ich dann auch Admin wurde. Da waren wir noch ganz wenige Mitglieder. Und ich habe da gesehen, okay, ich bin nicht alleine damit. Es gibt andere PatientInnen, die dasselbe beschreiben, was mir auch widerfährt. Und dann habe ich angefangen, richtig zu kämpfen.
Aber das ist ja dann erstmal schon ein gewisser Prozess gewesen, ne? Aber ich stelle mir vor, wenn man jetzt erstmal da bei der Hausärztin sitzt und die sagt, ja, sie sind halt so ein bisschen erschöpft, so ein bisschen müde und einem geht's halt so schlecht, wie sie das beschrieben haben, das ist doch zum Verzweifeln.
Absolut. Und das Schwierige daran ist, dass einem häufig unterstellt wird, man hätte eine psychische Erkrankung oder es sei eine psychosomatische Folge. Also mir wurde unterstellt zum Beispiel, dass ich das Trauma der Erkrankung nicht verarbeitet hätte, also der Akuterkrankung. Und dass ich deswegen jetzt die ganze Zeit panisch sei, in Panik. Weil bei mir ist es, ich habe noch eine Diagnose, die nennt sich POTS, eine Störung des autonomen Nervensystems. Und immer, wenn ich bei meiner Ärztin saß, hatte ich einen extrem hohen Puls. Was hat die also gedacht? Ich sag's jetzt mal ganz platt, die Alte ist nervös, würde man bei uns in Hamburg sagen. Ne? Die hat Angst. Die Symptomatik überlappt leider sehr stark mit anderen Erkrankungen aus dem psychologischen Bereich. Und die Ursache von ME/CFS und postviraler Fatigue, Long-Covid, sage ich jetzt mal im Großen, ist ja so ein Schirmbegriff, da gibt es unheimlich viel Überlappung mit psychischen Erkrankungen und deswegen eine große Möglichkeit der Verwechslung und der Fehldiagnosen aus dem psychologischen Bereich.
Wie wird Ihnen denn jetzt mittlerweile geholfen? Was für Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Eigentlich so gut wie keine. Es gibt Möglichkeiten, die Krankheit zu managen, also symptomatisch zu behandeln. Es gibt zwar sogenannte Post-Covid-Ambulanzen, aber die schließen vorrangig Organschäden aus und können dann meist auch darüber hinaus gar nicht so viel machen. Dieses Kompetenzzentrum der Charité zum Thema Fatigue ist leider bisher nur in Berlin vorhanden. Und daran würden wir als Initiative auch gerne was verändern.
Sie haben einen Aktionsplan entworfen. Was sieht er vor?
Wir hätten gerne eine Taskforce, irgendjemanden, der die ganzen Herausforderungen, die es bei Long-Covid gibt, irgendwie gebündelt angeht. Weil was wir jetzt sehen, ist, überall ist großer Notstand und überall versuchen einzelne Akteure irgendwas zu machen. Aber es wird nirgendwo vernünftig koordiniert. Dann brauchen wir eine gezielte Förderung zur Entwicklung biomedizinischer Therapiemöglichkeiten. Das heißt, wir brauchen Grundlagenforschung, Therapieforschung, Diagnostikforschung, Versorgungsforschung, also ganz viel Forschung. In kurz sozusagen, dafür brauchen wir Geld. Wir haben da bisher nur 6,5 Millionen bekommen vom BMBF, davon nur 1,2 für Therapieforschung. Wer sich mit Budgets in der Politik auskennt, weiß, es ist ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen.
Aber Sie stehen doch auch im Dialog mit Herrn Lauterbach, also unserem Gesundheitsminister. Gibt es da zumindest irgendwelche Zusagen?
Es ist im Koalitionsvertrag. Wir haben sehr dafür gekämpft und hatten Unterstützung von einzelnen PolitikerInnen und haben es geschafft, diesen Koalitionsvertrag mitzugestalten. Und jetzt muss das aber eingelöst werden. Und das ist noch nicht passiert.
Es ist ja letztlich auch im Interesse des Staates, also um das mal ein bisschen die Dimension zu verdeutlichen. 10% habe ich gelesen, aller Menschen, die eben tatsächlich an Covid erkranken, die entwickeln dieses Long-Covid-Syndrom. Und da sind überdurchschnittlich viele junge Menschen dabei, die dann über längere Zeit arbeitsunfähig sind. Da droht ja tatsächlich dann auch ein großer volkswirtschaftlicher Schaden, ne?
Sie sagen es. Also diese 10% sind ja auch die konservativste Schätzung. Es trifft nicht jeden vielleicht so schwer wie mich oder noch schwerer betroffen. Ich bin ja auch noch, wie gesagt, im moderaten Spektrum. Ich bin de facto eigentlich arbeitsunfähig. Warum ich überhaupt noch ein bisschen arbeiten kann, ist meine ganz, ganz spezielle Arbeitssituation, die ich habe. Das ist nicht vergleichbar mit einem normalen Angestellten oder einer normalen Angestellten.
Darüber sprechen wir später noch ein bisschen über Ihre Arbeit als Synchronsprecherin. Wenn wir nochmal auf die Forschung gucken, also Sie haben ja gerade schon erzählt, bisher gibt es relativ wenig, was Ihnen helfen kann und anderen Patientinnen und Patienten. Gibt es denn zumindest Ansätze in der Forschung, die Ihnen Hoffnung machen?
Ja, es gibt ForscherInnen, die auch sehen, dass es da gewisse Spuren gibt oder Richtungen, in die man forschen muss, zum Beispiel mit endothelialer Dysfunktion, das heißt also eine Schädigung der Gefäßinnenwände. Oh Gott, ich bin keine Medizinerin, deswegen wird wahrscheinlich hier auch manches daneben kommen.
Ja, wir wollen ja auch kein Fachgespräch führen. Also.
Genau, aber also es gibt durchaus Anlass zur Hoffnung, weil man jetzt identifiziert hat, es hat was zu tun mit autoimmunen Prozessen wahrscheinlich. Ganze Menge eigentlich an Ansätzen, die man jetzt verfolgen kann und die auch verfolgt werden. Nur es braucht eigentlich da einfach jetzt Geld. Und ich habe vorhin zu den Zielen unseres Aktionsplans noch nicht alles erzählt. Also außerhalb von Forschung brauchen wir eben auch natürlich eine bessere Versorgung. Wir brauchen Kompetenzzentren wie die von der Charité in jeder größeren Stadt. Und wir brauchen auch ganz dringend eine breitenwirksame Aufklärungskampagne. Alle müssen wissen jetzt, was Long-Covid ist, weil das ist, wie Sie schon sagten, eine Krise, die sich auswachsen kann zu einer auch wirtschaftlichen Krise. Das ist wahrscheinlich schon jetzt der Fall. Also ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen undiagnostiziert und ohne es zu wissen mit Long-Covid-Symptomen jetzt gerade rumrennen und nicht wissen, warum sie nicht wieder fit werden oder warum sie so erschöpft sind.
Und heute tragen wir ja zumindest so ein bisschen dazu bei, die Informationen weiterzugeben. Wie ertragen Sie denn eigentlich dieses Warten darauf, dass es irgendwann mal eine Therapie gibt, aber man weiß nicht genau was? Also ich fand ja allein schon die Zeit belastend, bis es dann endlich mal einen Impfstoff gab.
Es ist eine unfassbare psychische Belastung, die damit einhergeht. Also die Krankheit ist einfach schwer zu ertragen und nicht zu wissen, diese Unsicherheit, nicht zu wissen, ob man je wieder gesund werden kann, das ist extrem heftig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das echt viele junge Menschen trifft, wie mich. Also ich habe mir eben auch nicht ausdenken können, dass ich mit Anfang, Mitte 30 mich fühle, original wie meine 80-jährige Oma, die sagt, oh, heute war es wieder echt schwer, überhaupt in Gang zu kommen. Und ich bin auf Hilfe angewiesen, auf Pflege partiell. Ne? Das mit Mitte 30 zu erleben, ist ein krasser Einschnitt ins Leben. Und ich muss sagen, ich arbeite wirklich jeden Tag im Prinzip mit antidepressiven Strategien dagegen an und kämpfe wie wahnsinnig dagegen an, mich davon nicht begraben zu lassen und nicht die Hoffnung zu verlieren. Also ich bin ein grundweg optimistischer und kraftvoller Mensch schon immer gewesen und das hat auch nicht aufgehört. Ich habe immer noch eine unglaubliche Stärke in mir, aber ich würde auch niemanden verurteilen, der sagt, ich kann das nicht mehr. Und es gibt auch bei uns in der Selbsthilfegruppe Menschen, die immer wieder von Suizidgedanken sprechen, weil sie einfach sagen, das ist kein lebenswertes Leben. Und ich kann das nachvollziehen. In meinen schlechtesten Momenten, in meinen schlechtesten Phasen, dann ist das auch kein lebenswertes Leben. Wenn das sozusagen immer so wäre. Dadurch, dass es dann irgendwann wieder besser wird und man das weiß, kriegt man eine Gelassenheit vielleicht damit rein. Aber das hat auch echt gedauert, bis ich die entwickelt habe.
Auf wie viel Toleranz stoßen Sie denn da bei Ihren Auftraggebern, dass Sie eben dann nicht immer einsatzfähig sind?
Ich habe das absolut große Privileg, dass ich schon sehr lange und erfolgreich in dem Job arbeite und dass ich sehr viele erfolgreiche Produkte spreche, also viele Serien und Charaktere, die es schon sehr lange gibt und die auch geliebt sind. Das heißt, mich zu ersetzen ist ganz schön schwierig.
Also zum Beispiel können wir sagen, Yakari, das ist eine Zeichentrickfigur, kleiner Indianerjunge, der mit Tieren sprechen kann, auch sehr bekannt, sehr beliebt. Für Sie wäre das wahrscheinlich dann auch schwierig gewesen, diese Figur aufzugeben, oder? Wahrscheinlich tritt man ja da auch in eine gewisse Beziehung.
Auf jeden Fall. Ich meine, das ist so ein bisschen jetzt 50-50. Tatsächlich musste ich gewisse Rollen abgeben und auch reduzieren. Ich kann das Pensum, was ich früher gemacht habe, nicht mehr im Ansatz stemmen. Also ich habe keine neuen Aufträge mehr angenommen seit Covid. Ich sag mal so, ich arbeite etwa auf so 15% meines früheren Niveaus. Und auch nur in den Wochen, in denen es mir wirklich gut geht, das erfordert eine enorme Flexibilität meiner Arbeitgeber. Aber wie gesagt, meine Situation ist sehr privilegiert. Ich möchte das nicht vergleichen mit der Situation von zum Beispiel Menschen, die im Pflegebereich arbeiten. Wir haben unheimlich viele Betroffene, die aus diesen so körpernahen Berufen kommen, aus schlecht bezahlten Berufen. Diese Jobs sind physisch und mental so anstrengend. Die Betroffenen sind dann sehr häufig wirklich vollständig erwerbsunfähig. Und bis jetzt leider zeichnet sich ab, dass die Anerkennung von ME/CFS, Long-Covid und all diesen Krankheiten bei den entsprechenden Trägern noch nicht stattfindet in der Form, dass das wirklich praktikabel ist. Das heißt, ME/CFS wird häufig noch nicht als Grund für Pflege, Behinderung und Erwerbsminderung anerkannt. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich engagiere, weil ich es mir eben leisten kann, auch nur so wenig zu arbeiten und ich möchte einfach meine Fähigkeiten, die ich habe, nutzen, um Betroffenen zu helfen, weil also es macht mich fertig zu sehen, wie viele Menschen damit alleingelassen werden. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber es ist, man kann seine Kinder nicht mehr hochnehmen, weil einem die physische Kraft fehlt, um die im Arm zu halten. Deswegen muss ich mich engagieren, auch wenn es auf Kosten meiner eigenen Gesundheit geht, muss ich dazu sagen. Also mein Engagement kostet mich oft auch sehr viel Kraft. Das ist leider Teil dieser ganzen Sache.
Ja, und man merkt ja auch, wie sie das emotional auch berührt, was ja auch verständlich ist, wenn man 2 Jahre lang damit konfrontiert ist. Und wir haben das ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben. Und es erstmal keinen richtigen Ausweg aus der Situation gibt und da nicht richtig ernst genommen wird, dann ist das natürlich wahnsinnig zermürbend. Und ich habe mir natürlich jetzt gerade auch überlegt, ich wollte auch gern noch so ein bisschen über die Synchronarbeit mit Ihnen sprechen. Aber auf der anderen Seite merke ich, das geht gar nicht richtig zusammen, weil das andere eben so groß ist und so übermächtig ist und sich über ihr ganzes Leben wie eine Glocke stülpt.
Ja, es ist absolut lebensverändernd. Also ich liebe meinen Job. Ich bin so gerne als Sängerin und Sprecherin tätig. Es ist es passt auch so gut zu mir. Ich bin ein unglaublich verspielter Mensch eigentlich, der den ganzen Tag nur Quatsch macht und singt. Und deswegen bin ich wie geboren für diesen Job, aber seit dieser Erkrankung ist dieser Teil meiner Persönlichkeit natürlich auch echt vergleichsweise gedämpft. Also es ist für mich tatsächlich so, dass es ein Trauerprozess ist. Also ich habe, seit ich erkrankt bin mit Covid, nicht einen einzigen Song geschrieben und aufgenommen. Und ich habe seitdem nur noch wenig arbeiten können und mir fehlt ein großer Teil meiner Persönlichkeit total, weil ich dafür einfach keine Kraft mehr habe. Und auch die Notwendigkeit meines Engagements, wie Sie sagen, das ist so viel größer als meine Person und mein Job. Das sind Hunderttausende, wenn nicht jetzt inzwischen schon Millionen Menschen, die betroffen sind. Und die Politik tut nichts. Es tut mir leid, es sagen zu müssen, aber ich stehe etwas ratlos da, weil je länger wir mit diesem Thema warten, desto schlimmer wird es. Also nach Omikron und Impfung kann man Long-Covid auch immer noch entwickeln. Also es ist nicht so, als wäre die Gefahr gebannt.
Dann sehen Sie das wahrscheinlich jetzt auch sehr kritisch, dass eben nach und nach die Maßnahmen fallen sollen. Das heißt, eigentlich Ende der Woche wäre es ja soweit gewesen, dass alle Maßnahmen aufgehoben worden wären. Jetzt gibt es zumindest diese Hotspot-Regelung. Das heißt, in den Regionen werden die Maßnahmen weitergeführt. Aber ja, Sie sehen das wahrscheinlich grundsätzlich sehr kritisch.
Ich sehe zumindest die Aufhebung von Maskenpflicht als ein, ich sage mal, non-invasives, relativ einfaches Tool, was wir jetzt fallen lassen teilweise, was also eine Viruslast verringert und auch die Ansteckungsgefahr ja deutlich verringert. Das zumindest ist ein Tool, ein Werkzeug, das wir haben, das wir, glaube ich, also das kann ich nur jedem Menschen einfach privat jetzt so empfehlen. Das ist ja jetzt auch möglich, weiterhin die Maske zu tragen. Und das wurde auch dadurch, dass es nie eine Aufklärungskampagne seitens der Bundesregierung gab zu Long-Covid, ist es auch klar. Wenn einem der Staat nicht sagt, was für eine extreme Gefahr man durch Spätfolgen hat, dann nimmt man das vielleicht auch eben nicht so ernst. Also es gibt Zahlen, die sagen, dass wenn man nach, ich glaube, 5 Monaten noch Symptome hatte, dass man die dann zu 80%iger Wahrscheinlichkeit nach 12 Monaten auch immer noch hat. Und ich habe es jetzt seit 2 Jahren. Das heißt, Lockerungen, ich kann total nachvollziehen. Ich würde sie auch wollen. Ich kann auch selber verstehen, dass man einfach nur noch müde ist davon und dass Omikron uns sowieso überrennt. Das ist alles nachvollziehbar. Aber ich glaube, das eigene Infektionsrisiko auch immer noch gering halten zu wollen und andere zu schützen, gerade durch so etwas Einfaches wie Masken, das, glaube ich, ist einfach völlig logisch.
Mia Diko, Sie haben gerade gesagt, es gab im Prinzip ein Leben davor und ein danach. Und ich möchte jetzt doch noch mal ein kleines bisschen in das Leben davor eintauchen. Und das machen wir erstmal musikalisch, damit jeder Sie vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernt. Wir tauchen ein in Ihr Leben als Sängerin und werden uns einen Song jetzt anhören von Mia Diko. Pfeile gegen die Sonne heißt der jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Und danach sprechen wir weiter. Mia Diko ist das mit Pfeile gegen die Sonne im Deutschlandfunk Kultur, ein Song von ihrem Album Ärger im Paradies. Das ist 2018 rausgekommen. Warum eigentlich Ärger, Frau Diko?
Ja, ich fand diesen Titel so passend. Ich hatte ein zweites Album gemacht, das habe ich selber produziert und alles selber geschrieben. Und ich kam, als ich das dann gemacht habe, gerade aus einer echt heftigen Trennung und einer ganz tiefgreifenden Erfahrung. Und da gab es auch eine Menge Ärger im Paradies. Und dieser Verlust von diesem idealisierten, paradiesischen Zustand, das war für mich wirklich krass, so eine Desillusionierung, diesen großen Verlust zu spüren. Und dann ging es auch einher mit, ich war so Ende 20, als das Ganze passiert ist, oder Anfang 30 dann irgendwann. Und so diese Transformation von der sehr jungen Frau, die auch mit einer gewissen Naivität durchs Leben geht und einer gewissen Unbeschwertheit und aber auch so diesen tiefer liegenden Konflikten, dieses Erwachsenwerden und erstmal zu meiner eigenen Kraft zu finden. So, das sind alles Themen, die ich da verarbeite. Ehrlich gesagt ist das Album extrem voll mit vielen Themen und halt auch mit so einer gewissen Form von Erkenntnis. Ich habe eine Wut in mir, ich muss mich gewissen Konflikten stellen und ich kann dem jetzt nicht mehr aus dem Weg gehen.
Dieser Song hat ja auch gerade einen sehr guten Eindruck gegeben, wie wichtig Sprache Ihnen dabei ist, ne, bei dieser Auseinandersetzung. Also interessante, spannende Bilder. Hat das letztlich auch so ein bisschen was mit Ihrer Arbeit als Synchronsprecherin zu tun? Weil da ist ja der Text letztlich vorgegeben und Sie bewegen sich in engen Grenzen. Als Songtexterin können Sie sich natürlich sprachlich ausleben und ausprobieren.
Das war immer ein schönes Gegengewicht, ja. Also ich habe sehr früh angefangen, so Tagebuch zu schreiben als Teenagerin und viel zu lesen und Gedichte zu schreiben, Kurzgeschichten und habe parallel immer viel gesungen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das macht ja total Sinn, wenn ich das beides mal verbinde, also irgendwie die Texte auch singe. Und in jedem Text steckt aus meiner Erfahrung auch immer Melodie. Und bei der Arbeit mit dem Synchronsprechen, da habe ich eben vorgegebene Texte, die sind nicht die meinen, die muss ich dann zu meinen machen, da bin ich Interpretin. Und diese beiden Welten fand ich schon immer toll. Also auch diese Möglichkeit zu haben des Ausdrucks in diesen beiden Welten. Ja, und ich vermisse das auch gerade sehr.
Vor allen Dingen, weil Sie ja dieses Album auch komplett selbst produziert haben. Ne? Mhm. Also das erste, das ist noch beim großen Musiklabel erschienen. Mhm. Und dann haben Sie sich hingesetzt, getextet, komponiert, alles bei sich, glaube ich, sogar zu Hause oder sich ein Studio eingerichtet. Warum wollten Sie dann so autark sein, alles selbst machen?
Also ich habe beim ersten Album auch schon ziemlich viel mitproduziert. Das hört man auch, da sind eigentlich zwei Produzenten am Werk. Mhm. So, das ist ganz schön voll. Und beim zweiten hatte ich dann das Gefühl, da reinzuwachsen in diese Produzentenrolle. Ich hatte das alles selber in der Hand und habe gedacht, ich probiere es. Und wenn es richtig gut wird, dann veröffentliche ich es und freue mich einfach. Und ich hatte Unterstützung von einem vor allem, aber auch noch ein paar anderen Freunden von mir, die mich mit so Engineering unterstützt haben, zum Beispiel für Schlagzeugaufnahmen.
Aber der Grund dafür war jetzt eben nicht, dass Sie da vorher Stress mit dem Musiklabel hatten und deshalb gesagt haben, dann lasst mich doch in Ruhe, ihr quatscht mir da zu sehr rein in meine künstlerische Freiheit.
So weit würde ich nicht gehen. Was heißt Stress? Die waren auf jeden Fall nicht daran interessiert, mit mir weiterzuarbeiten und ich wollte das auch nicht unbedingt. Ich habe mich sozusagen darauf gefreut, selber alleine weitermachen zu können und meinem künstlerischen Pfad zu folgen. Und dieser Deal damals, den ich hatte mit der Sony, war eine tolle Chance. Ich glaube aber, dass deren Erwartung war, dass ich auch irgendwie wirklich so ein sehr kommerzieller Popstar werden könnte. Und wenn ich das so in der Rückschau betrachte, denke ich manchmal witzig, dass die mich so gesehen haben, weil ich mich nie so gesehen habe, glaube ich. Und ich war damals einfach irgendwie überwältigt davon, dass mir so ein großer Deal angeboten wurde und auch alle um mich rum haben damals gesagt, das musst du machen. Als junge Künstlerin denkt man dann natürlich auch so, ja gut, klar, muss ich, logisch.
Wobei, Sie sind ja auch beim Eurovision Song Contest angetreten, das heißt, bei der Vorentscheidung 2013 waren Sie eine von 12 Kandidaten, Kandidatinnen. Das ist jetzt ja nun auch nicht eine Veranstaltung, die unbedingt als große Independent-Veranstaltung bekannt ist.
Absolut nicht, nee. Und das ist auch ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt, also schon damals eigentlich völlig irre, dass ich da mitgemacht habe. Letztlich ist es dadurch zustande gekommen, dass mein Label mich immer überall in so Sendungen reinbuchen wollte, die ich auf keinen Fall machen wollte. Und dann gab es diese Anfrage vom ESC und ich habe damals gedacht, das werde ich niemals, aber ich reiche da jetzt so ein Outtake vom Album mal ein. Es war wie so ein wie so eine Fingerübung, wie so ein Witz. Es ist ja ein Song gewesen über einen Song. Also es ist ein bisschen komplexer,
das zu erklären. Lieblingslied heißt der Song. Lieblingslied, ja, genau. Das sagt das ja schon ein bisschen aus.
Und
genau.
Eigentlich verarsche ich so ein bisschen so profane Pop-Hits, aber liebevoll.
Fast schon ein bisschen subversiv.
Es war subversiv, total. Es hat nur keiner geschnallt. Das ist wirklich ziemlich abgefahren gewesen. Naja, und dann war es so, dass die mich eigentlich auch, die hatten mir dann irgendwann gesagt, sie finden den Song irgendwie cool und mich auch, aber sie glauben, das wird nichts. Und dann hatte ich die Absage bekommen und dachte, super, alles klar, und hatte schon einen Urlaub gebucht. Und dann in letzter Sekunde hatte ein Einreichender seinen Song nicht abgegeben und die brauchten dann irgendjemand, der an diese Stelle tritt. Und dann haben die mich quasi in der Nacht- und Nebelaktion nachgeschoben. Und für mich war das eigentlich mit so einem echt so ein bisschen zwiespältigen Gefühl, weil ich mich da auch nicht wahnsinnig gesehen habe im ESC. Also es gibt ganz tolle ESC-Beiträge in der Historie und ich bewundere auch jeden Künstler, der sich dieser Sache aussetzt und das alles mitmacht und diesen ganzen Zirkus macht. Es ist irgendwie auch eine Ehre, das zu machen, aber es ist auch eine relativ seltsame Welt, muss ich sagen. Also ich habe einerseits eine Liebe dafür. Ich meine, ich bin selber Musikerin, ich bin Songwriterin, ich bewundere das auf eine Art und gleichzeitig hat es aber nicht so sehr zu mir gepasst. Ja.
Aber es war trotzdem eine gute Erfahrung.
Das war eine krasse Erfahrung. Also ich hab vor der Aufzeichnung die Nacht, habe ich glaube ich überhaupt nicht geschlafen. Ich war völlig überfordert mit dieser Erfahrung. Aber auf der Bühne, in dieser Riesenhalle, das war total super. Also es hat Spaß gemacht, die Leute haben es gefeiert und es war ein richtig guter Moment. Also das tatsächlich war toll und diese Erfahrung, vor so vielen Menschen zu stehen und nicht einfach nur in Ohnmacht zu fallen oder sowas, das ist natürlich sehr wertvoll und alles drumherum auch.
Deutschlandfunk Kultur, die Sängerin und Synchronsprecherin Mia Diko hat uns heute Vormittag einen Eindruck gegeben, wie Corona ihr Leben verändert hat, was es bedeutet, unter Long-Covid zu leiden. Wir haben jetzt knapp eine Stunde miteinander gesprochen. Wie sehr hat sie das angestrengt? Also ich habe ein bisschen Schreck bekommen während des Gesprächs, weil sie sagten, sie wissen nicht, was dieses Gespräch möglicherweise auch für Konsequenzen für sie haben kann.
Ja, das weiß ich eben wirklich nicht so genau. Es kann sein, dass das jetzt sehr viel war und dass es mir morgen schlecht geht. Ich hoffe und denke nicht. Aber ich muss generell natürlich bei allem immer sehr aufpassen. Da das Gespräch jetzt sehr nett verlaufen ist und es nicht menschlich anstrengend war, tatsächlich ist es auf jeden Fall schon mal die Hoffnung, dass das geholfen hat. Also vielen Dank an dieser Stelle.
Da bin ich beruhigt ein bisschen. Ja. Vielleicht zum Abschluss. Wir haben Sie auch kennengelernt, mit wie viel Engagement und trotzdem mit wie viel Kraft Sie für die Sache kämpfen. Und ich habe in dem Forum Ihrer Initiative Long Covid Deutschland bei Facebook gelesen, dass es letztlich auch die kleinen Ziele sind, über die Sie sich freuen. Was hat Ihnen denn als letztes Mut gemacht?
Persönlich, dass ich das erste Mal jetzt langsam darüber nachdenke, auch mal Themen, die nicht nur mit Long-Covid zu tun haben, in mein Leben zurückzuholen. Ich hatte vor meiner Erkrankung gerade ein Album fertig gemacht, das ist bis heute nicht veröffentlicht. Und ich lerne jetzt besser, damit umzugehen. Das heißt, ich überlege, dass ich das irgendwie veröffentliche und irgendwie selber gar nichts mehr damit zu tun habe. Aber ich gebe das Menschen und die machen dann was damit. Mhm. Das war für mich nicht vorstellbar, weil ich so gerne alles unter Kontrolle haben will. Das ist die eine Seite, dass ich merke, so in mir passiert was persönlich, was ich als Hoffnungsschimmer sehe. So, ich verändere mich auf eine Art, ich entwickle mich innerhalb dieser Krankheit weiter. Und das andere ist, dass ich wirklich die Hoffnung habe, dass sich politisch was bewegt durch dieses Commitment im Koalitionsvertrag. Aber das muss eben noch eingelöst werden. Sonst kann ich nämlich leider nicht davon berichten, dass es im Moment viel Anlass zur Hoffnung gibt. Das muss ich leider an dieser Stelle so sagen, solange da nicht relativ schnell viel Geld auch mal locker gemacht wird für das Thema und gezielt eingesetzt wird, sehe ich persönlich für Patienten wie mich leider total schwarz. Und das ist schlimm, auf so einer Note jetzt hier zu enden. Aber vielleicht macht es auch die Dringlichkeit der Situation noch mal klar.
Mia Diko, da atme ich an dieser Stelle auch noch mal schwer durch, weil ich auch sehr für Sie und für alle anderen Patientinnen und Patienten hoffe, dass das passiert. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und ich hoffe auch, dass Sie in nicht allzu langer Zeit wieder ganz gesund sein werden.
Vielen Dank.